Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Niemand weiß, wo sie ist oder wo sie herkommt.
Wir haben Zoos, Tierparks und weitere Tierhaltereinrichtungen überprüft und angefragt. Aus keinem dieser angefragten Einrichtungen ist ein Tier dieser Art verschwunden.
Das sagt Polizeisprecherin Kerstin Schröder. Ja, es läuft wohl eine Löwin in Berlin-Brandenburg frei herum. Hundertschaften der Polizei suchen nach ihr. Und wir fragen uns natürlich auch, wo ist sie denn und wie läuft die Suche? Mehr dazu hört ihr gleich hier. Und wir schauen auf eine Untersuchung von Greenpeace. Greenpeace hat Flug- und Bahnpreise auf bestimmten internationalen Strecken miteinander verglichen.
112 Strecken hat Greenpeace untersucht und in 80% der Fälle war die Bahn teurer.
Das sagt unser Reporter Christian Schmidt. Woran das liegt und ob sich das auch bald mal ändern könnte, auch das klären wir heute am Donnerstag, 20. Juli. Bald ist Wochenende. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
In Berlin-Brandenburg ist seit der Nacht richtig Alarm, seit es einen Anruf bei der Polizei dort gegeben hat.
Es gab verschiedene Sichtkontakte, sodass wir im Moment davon ausgehen, tatsächlich hier läuft eine Löwin durch Teltow Kleinmachnow.
Das sagt Daniel Kalb von der Polizeidirektion West. Also die Polizei geht wirklich davon aus, dass eine Löwin frei herumläuft und tut rund um Teltow Kleinmachnow in der Nähe von Potsdam gerade alles, um das Tier zu finden. Unsere Reporterin Anke Michel ist ebenfalls vor Ort. Genau an dem Ort, wo das Tier zum ersten Mal gesichtet worden sein soll. Mit ihr spreche ich jetzt drüber. Anke, ich hoffe, du sitzt schön drin im Übertragungswagen und ein bisschen Sicherheit, oder?
Nein, Tatsache, ich stehe auch am Waldrand. Aber es ist alles gut. Ich fühle mich hier sicher. Die Polizei ist dabei, das Tier zu suchen und ich bin hier safe und habe zur Not ja immer noch meinen Übertragungswagen, in den ich reinspringen könnte.
Ich dachte, du hättest dein Pfefferspray zur Not auch noch in der Tasche.
Ob das hilft?
Ist die Frage. Geht denn die Polizei nach wie vor davon aus, dass es wirklich eine Löwin ist, die da frei rumläuft?
Ja, die gehen nach wie vor davon aus. Also es gab hier heute Mittag eine Pressekonferenz mit Feuerwehr, Polizei, hier dem Bürgermeister des Ortes Kleinmachnow hier in Brandenburg. Mhm. Und sie sagen, das Video, das sei authentisch, das es gibt. Es handelte sich um eine Löwin. Und es gibt auch einen Polizeibeamten, der die Löwin heute Morgen gesehen hat. Also tatsächlich glauben sie nach wie vor, es ist hier ein Raubtier unterwegs in den Wäldern. Und das ist natürlich eine Riesenaufregung, weil es natürlich eine gefährliche Sache ist.
Ist das die letzte Sichtung gewesen mittags? Oder weiß man, also hat man nähere Informationen darüber, wo sich das Tier jetzt gerade aufhalten könnte?
Nee, das ist ein absolutes Katz-und-Maus-Spiel. Also die Tiere passen jetzt nicht so, aber
vom
System her läuft es ganz genauso. Ja. Also es gibt ganz viele Anrufe andauernd, auch bei der Polizei, hat mir sowohl die Brandenburger als auch die Berliner Polizei gesagt, wo Bürger sagen, wir haben eine Löwin gesehen, könnte sein, hier hat es komisch gerochen, hier habe ich Geräusche gehört und das führt dann immer dazu, dass die Polizeibeamten sich verlagern. Das sind ja wirklich 200 Schaften, die hier unterwegs sind. Dann fliegen hier Hubschrauber über das Gebiet, dann werden einzelne Straßen wieder abgesperrt, dann sind Drohnen im Einsatz mit Wärmebildkameras. Aber bisher hat sich eben keine dieser Sichtungen bestätigt. Aber Polizei und Feuerwehr sagen, wir bleiben auf jeden Fall dran, bis wir das Tier gefunden haben. Die machen jetzt gerade noch eine Besprechung, wie denn die Suche in der Nacht am besten weitergehen kann, weil diese Löwin muss gefunden werden.
Wie ist denn die Situation vor Ort? Wie reagieren die Menschen da drauf? Also es wurde ja gesagt, die Leute sollen möglichst ja drinnen bleiben, Kinder und Haustiere nach drinnen holen. So, ist das entspannt oder hat man da wirklich Angst?
Naja, also heute Nacht war es zumindest erstmal eine Riesenaufregung für viele Anwohner.
Nachts um 1:30 hat es fürchterlich einen Krach gegeben mit dem Hubschrauber. Der flog hier genau. Und da bin ich ja bald aus dem Bett gefallen. Dann bin ich rausgegangen, hab geguckt, hab aber weiter nichts gesehen. Dachte ich, naja, vielleicht Unfall oder so.
Ich habe nur mitbekommen, dass die Hubschrauber die ganze Nacht um unser Haus hier gekreist sind. Sicherlich stundenlang, 2-3 Stunden. Und dass hier viel Polizei heute Morgen unterwegs war.
Naja, und dann wussten sie erstmal, das alles natürlich gar nicht einzuordnen. Mhm. Mittlerweile weiß das hier natürlich jeder. Ne? Es gibt ja auch die Aufforderung, besser in den Häusern zu bleiben und vor allem eben nicht in die Wälder reinzugehen, weil das ist das Gefährliche. Aber es ist jetzt auch keine Ausgangssperre. Also so angespannt ist die Situation jetzt auch nicht. Aber jetzt gerade in dem Moment zu denken, Mensch, ich gehe mal joggen im Wald, das ist halt wirklich was, wovon die Polizei dringend abrät.
Jetzt hat eine Polizeisprecherin ja gesagt, es werde keine Löwin in einem Zoo oder in einem Tierpark vermisst. Das heißt ja, wo könnte diese Löwin denn herkommen? Das muss ja dann irgendwie ein Privathalter gewesen sein, oder? Oder was ist da der neueste Stand?
Das kann sich nach wie vor niemand richtig erklären, weil, du hast es gesagt, die haben überall rumtelefoniert, die haben in Zirkussen in der Nähe gefragt, in Tierparks, in Zoos, niemand vermisst eine Löwin. Und Privatpersonen dürfen ja eigentlich auch gar keine Löwin halten und es ist auch nicht bekannt, dass hier irgendein Privatmensch einen Privatzoo mit einer Löwin irgendwie unterhält. Also das kann dann, wenn nur, illegal sein. Also man tappt da völlig im Dunkeln, wo diese Löwin herkommen könnte und wer die sich vielleicht illegal hält oder ob die vielleicht von weiter entfernt kommt und hier schon einige Kilometer zurückgelegt hat. Also man weiß das alles überhaupt noch nicht.
Weißt du, was ich mich noch gefragt habe, Anke? Was ist denn, wenn die wirklich jemand illegal irgendwo hält, dass niemand von weiß, der die jetzt inzwischen irgendwie wieder eingefangen hat und die Polizei weiß das natürlich nicht und sucht jetzt ewig? Was macht man dann?
Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Und auch eine Anwohnerin, die ich gefragt habe, hat genau das gesagt. Das hat, wenn jemand hier, ich glaube, der Mensch, der die hält, der hat die doch längst wieder zu sich geholt.
Ja.
Und deswegen finden die sie nicht. Das ist natürlich Spekulation.
Ja.
Ne? Also,
aber
die
ist ein Szenario, was möglich ist.
Ja, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich, aber auch ein mögliches. Also ausgeschlossen wird hier einfach gar nichts. Aber solange es nicht sicher ist, dass hier keine Löwin in den Wäldern ist, wird auf jeden Fall weitergesucht.
Also es ist ziemlich spannend. Anke Michel, mit ihr habe ich drüber gesprochen, über die mutmaßlich entlaufene Löwin in Berlin-Brandenburg. Wir halten euch auf dem Laufenden. Anke, passt du gut auf dich auf und bleib schön in der Nähe vom Ü-Wagen, ja?
Sicher ist das, du.
So.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auch ziemlich massive Kritik an der Religion zu üben, das ist in Schweden kein Problem.
Der Ausgangspunkt ist, dass man was auch immer sagen darf und für alle Ausnahmen muss es eine Motivation geben. Schweden hat den stärksten Schutz im Grundgesetz für die Meinungsfreiheit und dazu gehört, dass man Dinge sagen darf, die verletzen und häufig auch kränkend sein dürfen.
Das sagt Morten Schulz, Professor für Zivilrecht. Das heißt, es ist theoretisch auch erlaubt, in Schweden einen Koran zu verbrennen. Und genau das sorgt gerade für ziemliche Spannungen zwischen Schweden und dem muslimisch geprägten Irak. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Vor ein paar Wochen hatte ja ein Mann in der schwedischen Hauptstadt Stockholm einen Koran verbrannt. Und das sollte heute eigentlich wieder passieren. Ist es am Ende zu dieser Koranverbrennung gekommen?
Jein, könnte man sagen. Also am Ende haben wohl nur zwei Personen an dieser Demo in der Nähe der irakischen Botschaft teilgenommen. Und wie die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtet, haben die auch ein Koranexemplar angezündet. Das hat aber wohl nicht richtig Feuer gefangen. Und dann ist einer der Männer stattdessen auf dem Koran rumgetrampelt.
Okay, also diese Verbrennung ist auch nicht verboten worden. Sie ist nur quasi, ja, ein bisschen schief gelaufen.
Könnte man so sagen. Also die Demo wurde gestern sogar offiziell von der schwedischen Polizei genehmigt. Angekündigt war, dass eine irakische Flagge und ein Koran verbrannt werden sollten. Und sowas ist eben in Schweden, wie wir eben gehört haben, vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt, seitdem die Blasphemiegesetze, also gegen Gotteslästerungen, da vor gut 50 Jahren abgeschafft wurden. Und übrigens war dieser eine Demonstrant derselbe Mann, der vor ein paar Wochen schon mal einen Koran angezündet hat. Das war in der Nähe der Moschee in Stockholm. Offenbar ist der Mann selbst gebürtiger Iraker. Und bei der Aktion heute gab es aber deutlich mehr Gegendemonstrierende als UnterstützerInnen.
Die waren also nur zu zweit, hast du gesagt, heute. Trotzdem haben die beiden mit dieser Aktion ja für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt und für auch ziemlich heftige Proteste im Irak.
Ja, genau. In der Hauptstadt Bagdad sind in der Nacht wohl hunderte Menschen zur schwedischen Botschaft gezogen. Einige sind dann über die Absperrungen geklettert und haben teilweise wohl auch im Botschaftsgebäude Feuer gelegt. Viele waren dem Protestaufruf eines einflussreichen schiitischen Geistlichen im Irak gefolgt. Und ein Demonstrant sagte, die schwedische und irakische Regierung, die dürften so eine Koranverbrennung nicht zulassen, weil sie eben die Gefühle aller Muslime verletze, seiner Meinung nach. Irakische Sicherheitskräfte, die haben den Protest dann wohl auch erst heute früh aufgelöst. Da waren die meisten Protestierenden dann aber schon weg. Und den schwedischen MitarbeiterInnen der Botschaft ist aber nichts passiert.
Das Thema ist damit aber jetzt auch noch nicht durch, weil zwischen den Regierungen von Schweden und dem Irak gibt es ja ziemliche Probleme.
Ja, die irakische Regierung hat tatsächlich damit gedroht, die diplomatischen Beziehungen zu Schweden abzubrechen, wenn dort heute nochmal ein Koran verbrannt wird. Wie die diese versuchte Verbrennung jetzt bewerten, dazu gibt es aktuell noch keine News. Die schwedische Botschafterin im Irak, die wurde aber schon aufgefordert, das Land zu verlassen. Und auch der diplomatische Vertreter des Irak soll wiederum aus Schweden abgezogen werden. Die schwedische Regierung, die hat sich auch gemeldet und die hat wegen des Angriffs auf ihre Botschaft ein paar irakische Top-Diplomaten einbestellt. Die schwedische Regierung hat nämlich die Ansicht, dass die irakischen Behörden die Erstürmung der Botschaft hätten verhindern müssen. Sie hätten nämlich die Pflicht, diplomatische Einrichtungen und deren Personal zu schützen. Und das irakische Außenministerium hat jetzt angekündigt, den Vorfall zu untersuchen.
Die Beziehungen zwischen Schweden und dem Irak sind ziemlich angespannt, weil in Stockholm ein Mann einen Koran verbrennen wollte und das dort auch erlaubt ist. Kerstin Ruskowski aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Hintergründe dazu. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach England fliegen für 4,99, nach Paris für 12,99. Also klar, das sind jetzt hier irgendwie Schnäppchenangebote. Und wenn man dann noch irgendwie was an Gepäck oder so dabei hat, dann wird es teurer. Aber man muss sagen, Fliegen ist nach wie vor extrem billig und in den meisten Fällen billiger als Bahnfahren. Das hat eine Untersuchung von Greenpeace herausgefunden. Warum das so ist und ob sich das in Zukunft ändern wird, das klären wir mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Christian, welche Strecken sind denn da besonders auffällig gewesen?
Ja, es geht nicht nur um die krassen Nachtzugstrecken, wie man vielleicht erstmal denken würde, die ja schon immer teurer waren als Fliegen. Also wer nach Sizilien mit dem Zug will, der ist nicht nur 3 Tage unterwegs, sondern muss auch deutlich mehr zahlen. Diese Greenpeace-Untersuchung hat aber auch auf, na, ich sag mal, realistischere Strecken geguckt. Also von Berlin nach London zum Beispiel oder nach Brüssel oder nach Kopenhagen. Überall da waren die Flüge günstiger, egal ob man irgendwie früh gebucht hat mit Sparpreisen oder spontan.
Okay, krass.
Immer war die Bahn teurer. 112 Strecken hat Greenpeace untersucht und in 80% der Fälle war die Bahn teurer.
Woran könnte das liegen?
Das liegt zum einen daran, dass Flugverkehr immer noch subventioniert wird. Da können wir gleich nochmal genauer drüber sprechen. Aber es geht auch um den Buchungsprozess im Allgemeinen, der die Preise für die Bahntickets nach oben treibt. Also sobald man eine Zugreise ins Ausland oder gar in mehrere Länder plant, ist das super kompliziert. Das sagt auch die Verkehrsexpertin von Greenpeace, Marissa Reiserer. Da muss sich in Zukunft wirklich ein bisschen was tun.
Dass man auch internationale Strecken mit einem Klick auf einer Plattform buchen kann. In unserem Streckenvergleich haben wir herausgefunden, dass man teilweise für eine Strecke Teilstrecken bei unterschiedlichsten AnbieterInnen buchen muss. Damit wird es einfach wahnsinnig kompliziert, nervig. Und tatsächlich auch teurer im Durchschnitt.
Du, wir können das gerne mal gucken.
Ja.
Ich bin nämlich auf bahn.de und lass uns da eine hübsche Reise planen. Man könnte sie jetzt denken, von Frankfurt nach Rom.
Würde ich machen.
Lass uns mal eingehen. Die Suche spuckt uns auch was aus. Aha. 15 Stunden dauert das.
Okay.
Wenn man irgendwie abends gut fährt, bist du morgens da. Finde ich fair.
Ja.
Jetzt ist hier sogar auch ein Knopf, auf dem steht Preis ermitteln.
Also Frankfurt, Rom.
Genau, und da musst du nochmal dein Geburtsdatum eingeben, können wir machen. Ob man eine Bahncard hat auch.
Hast du eine?
Ja, eine Bahncard 25, okay, die ich vergessen habe abzubestellen. Es ist alles sehr vielversprechend, die Knöpfe sind da. Und im nächsten Schritt, ich zeig dir das mal, kommt das hier in Rot.
Ich lese mal vor, es tut uns leid, wir können die von Ihnen gewählte Verbindung online nicht verkaufen.
Ja.
Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe und Kontakt.
Hilfe und Kontakt ist ein Link und wenn du da draufklickst, dann kommst du auf die ganz normale allgemeine Hilfeseite, nicht auf ein spezielles Thema. Also du findest keine Antwort.
Danke.
Du kriegst keinen Hinweis, wo du so ein Ticket kaufen könntest. Mhm. Vielleicht im Reisebüro oder am Bahnhof. Also du hast erstmal keine Chance, an ein Ticket zu kommen, selbst wenn du wolltest. Und wir kennen es alle von der Flugbuchung. Ne? Das geht wunderbar. Du hast aufgeräumte Buchungsportale. Du kriegst über alle Airlines hinweg den besten Preis. Also Lichtjahre weiter vorne, all das als Bahn.de.
Und wenn ich jetzt von Frankfurt nach Rom fahren wollen würde, müsste ich erstmal gucken, wie ich an die Grenze komme und dann einen Auslandszug kriege oder wie?
Ja, man weiß nicht. Dann kannst du da nochmal die italienische App runterladen. Erstmal die österreichische.
Okay.
Es gibt natürlich Reisebüros, die darauf spezialisiert sind, dann kannst du wieder die Chance haben.
Okay, also es ist kompliziert. Jetzt hast du gesagt, der Flugverkehr ist ja immer noch subventioniert. Da geht es um Kerosin. Während wir jetzt für andere Verkehrsmittel Steuern zahlen, ist der Flugverkehr also immer noch davon befreit, oder wie?
Genau, und das ist auch der Grund, warum Flüge so häufig so günstig sind. Das ist eine Regelung aus dem Jahr 1944. Da hat sich die Welt darauf geeinigt, nach dem Krieg, dass es keine Steuer auf Flugbenzin geben soll. Greenpeace schlägt zum Beispiel eine Steuer vor von 50 Cent pro Liter Kerosin. Damit wäre der Wettbewerb mit der Bahn dann ein bisschen fairer. Aber davon halten die Airlines und die Branchenverbände nichts.
Überraschend.
Wenn wir jetzt hören, Marion Rehulka sehr deutlich vom österreichischen Luftfahrtverband, die plädieren eher dafür, die Forschung zu unterstützen.
Na, soll ich jetzt auch noch Steuern zahlen? Entschuldige, hier wird investiert in die Umwelt, nämlich in einen treibstoffärmeren Verbrauch und geringere Emissionen. Und das überwiegt viel, viel mehr, als würden da Steuern verlangt werden.
Nee, das Problem mit der Kerosinsteuer wäre, die müsste wirklich von der ganzen Welt beschlossen werden. Weil wenn das nur Europa macht, dann tanken die Airlines anderswo billig auf, so viel sie könnten. Zum Beispiel irgendwie in der Türkei. Und das heißt, sie fliegen schwerer zurück, als sie eigentlich müssten, verbrauchen dann noch mehr Kerosin. Und das wäre dann für die Umwelt am Ende sogar noch schlechter. Aber dass ein weltweiter Kerosinsteuerbeschluss kommt, das ist wohl eher unrealistisch.
Ja, und solange bleibt Fliegen wahrscheinlich oft billiger als Bahnfahren. Greenpeace hat Strecken untersucht und rausgefunden, in 80% der untersuchten Strecken war die Bahn teurer als zu fliegen. Und selbst wenn man wollte, ist es auch immer noch super schwierig, internationale Bahnreisen zu buchen. Infos dazu von Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für Krebserkrankte sind sie überlebenswichtig. Infusionen mit Krebsmedikamenten, die ApothekerInnen individuell abgestimmt für die Patientinnen und Patienten zusammenmischen und damit offenbar ziemlich viel Gewinn machen können.
Wenn ich in die Preisliste des Großhandels gucke, liegt mein dortiger Einkauf bei 200 Euro.
Das heißt, Sie verdienen 1000 Euro pro Packung dazu.
Genau.
Ein Apotheker erklärt hier, wie er mit der Herstellung von Krebsmedikamenten extrem viel Geld machen kann, weil es das System zulässt. Das zeigt eine neue Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung mit bisher geheimen Preislisten für Wirkstoffe gegen Krebs. Und über die Hintergründe habe ich mit dem Investigativjournalisten Daniel Drepper gesprochen. Der leitet diese Recherchekooperation. Daniel, erklär uns doch vielleicht einmal, was genau habt ihr da rausgefunden?
Wir können erstmals zeigen, wie groß die Preisunterschiede sind zwischen dem, was Krebsapotheker tatsächlich für Krebsmedikamente zahlen und wie viel sie von der Krankenkasse erstattet bekommen. Das heißt, wir können zeigen, die Apotheken, die Krebsmedikamente herstellen, so Chemotherapien, die bekommen sehr, sehr viel mehr Geld von der Krankenkasse wieder für viele Medikamente, als sie eigentlich beim Händler bezahlen müssen. Und dadurch gehen, so haben wir berechnet, jedes Jahr rund 500 Millionen Euro der Beitragsgelder verloren, beziehungsweise sie landen in den Kassen der ungefähr 300 Apotheker, die diese Medikamente herstellen.
Wie hoch ist denn so die Gewinnmarge bei, ich sage jetzt mal, einer Mischung in der Apotheke zum Beispiel?
Ja, solche Mischungen, das klingt jetzt kompliziert und schwierig, Chemotherapie herstellen, das muss man auch gewissenhaft machen, das muss man einmal lernen, aber de facto geht es da vor allem darum, dass man sauber arbeitet, dass man in einem Reinraum arbeitet, das dauert wenige Minuten. Der Apotheker bekommt da 100 Euro an Pauschale für, sowieso schon von der Krankenkasse, auch wenn mal was kaputt geht oder um den Raum zu finanzieren, in dem das dann passiert und all diese Sachen. Und zusätzlich zu diesen 100 Euro macht der Apotheker diese geheime Gewinnmarge mit den Medikamenten und das sind mehrere hundert, teilweise sogar mehr als 1000 Euro für jede Zubereitung, wenn er diese Krebsmedikamente herstellt.
Warum sollte mich das als krankenversicherte Person interessieren, wenn der Apotheker oder die Apothekerin einen großen Gewinn macht mit einzelnen Sachen? Könnte man ja sagen, ja, mir egal, Hauptsache, ich kriege meine Medikamente am Ende.
Ja, ich finde, es gibt zwei Gründe, warum das wichtig ist. Das eine ist, das sind Beitragsgelder. Das heißt, da gehen jedes Jahr 500 Millionen Euro verloren von dem Geld, was wir alle einzahlen. Wir haben auch mit Krankenkassen darüber gesprochen. Die sagen, das ist so viel Geld, das ist beitragsrelevant. Jetzt wird ja wieder darüber diskutiert, müssen die Beiträge erhöht werden. Die Krankenkassen sagen, das könnte den Druck rausnehmen aus dieser Erhöhungsdiskussion. Vielleicht könnten sogar Beiträge abgesenkt werden an der einen oder anderen Stelle. Also es ist wirklich viel Geld, was relevant wird am Ende auch für jeden Einzelnen. Und der zweite Grund ist, dadurch, dass so viel Geld in diesem System ist, entwickeln sich ganz problematische Anreizsysteme und Tendenzen. Und das hat auch uns ein Whistleblower beschrieben, aber auch viele andere, dass es so ist, dass natürlich alle im System eigentlich wissen, wie wertvoll diese Krebsrezepte sind, wie viel Geld dahinter steckt. So dass der eine Kollege, mit dem wir gesprochen haben, der eine Whistleblower gesagt hat, ich war bei einer Onkologin. Und die hat gesagt, wenn du weiter meine Krebsrezepte haben möchtest, so erinnert er sich, dann brauche ich von dir 5000 Euro jeden Monat in bar. legst du mir einfach auf die Kiste drauf, dann kriegst du die Krebsrezepte. Und dann ist er zum nächsten Onkologen gegangen, weil er das nicht mitmachen wollte. Dann hat der gesagt, okay, ich brauche 20.000 Euro im Monat in bar. Also da ist ein ganz, ganz extreme Unwucht in dem Ganzen drin, weil so viel Geld unterwegs ist, was da eigentlich nicht hingehört.
War das bekannt und man hat sich aber ausgeschwiegen? Oder woran liegt das, dass er bisher nicht oder kaum drüber geredet wurde?
Also den Apothekern ist es natürlich bekannt, den ApothekerInnen, den Ärzten, den OnkologInnen ist es natürlich auch bekannt, den Herstellern ist es auch bekannt, die Großhändler, die verschicken ja diese Liste. Die Krankenkassen sagen, sie hätten diese Listen noch nie gesehen, die wir ihnen gegeben haben, zumindest viele der Krankenkassen. Einer Krankenkasse hat der Whistleblower, mit dem wir gesprochen haben, diese Liste immer zukommen lassen, die haben die aber nicht komplett weitergegeben. Grundsätzlich ist es so, dass die Krankenkassen schon wissen, dass zu viel Geld da drin ist, dass sie zu viel Geld ausgeben. Die haben vor Jahren auch schon mal Berechnungen gemacht und die haben damals versucht, so ein Ausschreibungssystem zu installieren, sodass der günstigste Anbieter tatsächlich auch den Zuschlag bekommt und dadurch die Preise gedrückt werden können. Das haben sie nicht durchsetzen können. Das ist dann abgeschafft worden. Da gab es gesetzliche Regelungen, die das verhindert haben. Und jetzt gibt es einen sehr bürokratischen, sehr schwierigen Prozess, wonach die Preise ermittelt werden und wonach die Erstattung an die Apotheker ermittelt werden. Und der funktioniert ganz offenbar, das zeigt ja jetzt auch die Recherche vorne und hinten nicht.
Aus Sicht der Krankenkassen ist das doch eigentlich total dämlich, da nicht genauer drauf zu schauen, weil die zahlen ja am Ende viel, viel mehr, als sie eigentlich zahlen müssten, oder?
Ja, da gibt es so zwei, drei Punkte, auf die sich zurückziehen. Der eine Punkt ist, es gibt nun mal dieses System der Hilfstaxe. Wir dürfen die Hersteller nach den Preisen fragen. Wenn uns die Hersteller dann sagen, das kostet so und so viel, dann müssen wir dem erstmal glauben und dann ziehen wir einen Preis fest. Und wenn der dann deutlich über dem liegt, was in der Realität gezahlt wird, dann können wir da wenig gegen tun. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Krankenkassen halt auch dieses System in dem Sinne verteidigen, dass sie sagen, ja, also wir zahlen lieber zu viel Geld, als dass irgendwann irgendwo mal eine Chemo fehlt. So, ich überspitze es jetzt ein bisschen. Ich persönlich bin jetzt der Meinung nach der Recherche, das ist ganz schön viel Geld, was da zu viel gezahlt wird, aus diesem Sicherheitsdenken heraus. Ich kann das natürlich nachvollziehen, wenn Lieferengpässe kommen sollten und so, ist das bei Chemotherapien besonders problematisch. Aber ich glaube, dass man deshalb nicht eine 500 Millionen im Jahr zu viel bezahlen muss.
Sagt Daniel Drepper. Er war an der jüngsten Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung beteiligt. Die zeigt, dass bei der Herstellung von Krebsmedikamenten in Apotheken jährlich hunderte Millionen Euro verschwendet werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Egal, wo man hinschaut, die Welt ist gerade ziemlich pink.
Hey Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool.
Ich würde auch vorbeischauen. Der Barbie-Film startet heute in den Kinos und Barbie ist kein Kinderfilm, sondern verkauft sich ja als Gesellschaftssatire mit feministischem Anspruch. Auf jeden Fall reden gerade gefühlt alle drüber und auch wir in den letzten Tagen schon bei Deutschlandfunk Nova. Und jetzt spreche ich natürlich auch heute nochmal darüber mit Katharina Wilhelm, unserer Korrespondentin in L.A. Katharina, heute ist ja Kinostart hier bei uns auch in Deutschland. Der Barbie-Film wirbt ja damit, dass man den anschauen kann, wenn man Barbie liebt oder auch wenn man sie hasst. Wie ist das denn bei dir?
Ich würde sagen, eine ambivalente Beziehung. Irgendwie als Kind hat man damit gespielt und später fand man irgendwie Barbie kitschig und auch eben nicht so ein tolles Rollenvorbild für Mädchen. Also man kann viel Kritik an Barbie üben, ne? Aber ich glaube, momentan freut man sich eben auf diesen Film, weil das ist ja eine super Regisseurin mit Greta Gerwig, die den gemacht hat. Die hat super Filme gemacht, ne? Lady Bird Women ist ja auch eher eine Feministin und deswegen ist, glaube ich, die Erwartungshaltung auch so hoch an diesen Film, was eben ein Barbie-Film von Greta Gerwig werden kann.
Voll. Also Erwartungshaltung ist hoch, der Hype aber auch. Warum ist dieser Hype so groß?
Ich glaube, das hat so viele Gründe, die da zusammenkommen. Also einerseits ist Barbie natürlich ein super bekanntes Produkt. Jeder kennt Barbie und alle sind eben gespannt, was man daraus für einen Film machen will, aus Spielzeug. Und dann ist da dieser crazy Konkurrenzkampf natürlich mit diesem Parallelfilmstart von Oppenheimer und das überhaupt das ganze Marketing rund um Barbie. Also gefühlt ist ja Barbie überall. Hier übrigens auch, die Welt ist wirklich pink. Also man kommt an diesem Film überhaupt nicht vorbei.
Marketing-Tricks, was wurde da marketingtechnisch alles angewandt, außer die Welt in pink zu streichen?
Also ich glaube, einmal hat man sehr klug immer so ein paar Schnipsel nur rausgelassen. Also dieser Film war lang so ein Mysterium. Ja, über Monate, ne, hat man gerätselt, worum geht's denn eigentlich? Hat man immer mal nur so ein Foto von Ryan Gosling als Ken gesehen und der Hype war riesengroß. Da gab es viele gute Geschichten vom Set, zum Beispiel, dass angeblich weltweit ja das Pink ausgegangen ist, weil eben so viel in diesem Film angemalt werden musste, dass es da Lieferprobleme gab. Also das klingt natürlich auch schon witzig. Und dann klar, jeder einzelne Film, jedes Filmbild sieht aus aus wie ein Meme. I'm sorry, aber diese Farben sind ja auch so krass und dann sind die beiden auch so krass angezogen und geschminkt. Das hat so viel Potenzial, dass das Internet sich auch selbst nochmal ums Marketing gekümmert hat. Es gab sau viele Memes, natürlich eben auch dieser Merch da mit Oppenheimer. Also die Marketingmaschine kam, glaube ich, von den Fans, von den Filmfans selbst. Und dann hier vor Ort, zum Beispiel in Malibu, hat man eine Villa Pink angemalt, die kann man dann per Airbnb mieten. Es gibt total irres Merchandise von Koffern, natürlich alles, was Make-up und Klamotten angeht. Ne?
Rollschuhe.
Also man kann wirklich alles jetzt in Barbie kaufen. Ja. Es ist völlig irre und alle machen irgendwie auch gerne mit, weil, glaube ich, Barbie einfach so absurd ist, dass es dann eben schon wieder sehr viel Spaß macht.
Zweiter wichtiger Filmstart diese Woche, du hast schon angesprochen, Oppenheimer von Christopher Nolan über den sogenannten Vater der Atombombe, Robert Oppenheimer. Ist das auch dein Eindruck, dass der in der Berichterstattung oder Aufmerksamkeit auch etwas kürzer oder auch deutlich kürzer kommt als Barbie?
Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfacher ist, sich zum Beispiel als Barbie oder Ken zu verkleiden, als jetzt Vater der Atombombe. Ne? Und das Merchandise, und ich bei Oppenheimer fällt ja sehr viel geringer aus als bei Barbie. Das wäre ja auch irgendwie makaber. Ja. Aber auf der anderen Seite dieser Hype eben um diesen Merch dieser beiden Filme wiederum. Ne? Also, dass man das zusammenmixt als Oppen Barbenheimer, dass es da Filmplakate gibt, die Leute gemacht haben. Und dieser, ja, ich sag mal, Konkurrenzkampf dieser beiden Filme, der hat das auf der anderen Seite dann auch wieder aufgeheizt, dieser, ich sag mal eher Pseudo-Konkurrenzkampf, denn viele Leute wollen ja offenbar beide Filme im Kino sehen.
Ich will auch beide Filme sehen. Ich oute mich an dieser Stelle. Ich gehe gar nicht so oft in die Kinos, aber ich finde beide Filme tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend. Mich würde noch interessieren, hast du den Barbie-Film jetzt schon gesehen?
Verrückterweise noch nicht. Filmstart ist bei uns ja erst Freitag und wir haben kein Screening mehr bekommen.
Okay.
Ich habe aber Oppenheimer schon gesehen und ich hätte ehrlich gesagt als Ausgleich gerne danach Barbie geguckt. So viel kann ich verraten. Also der eine Film zieht einen, glaube ich, eher runter, der andere macht das Gegenteil. Ja. Ich glaube, es macht Sinn, beide zu sehen und beide sind, glaube ich, auch wirklich tolle und gute Filme, die auf ihre Art und Weise Spaß machen.
Sagt Katharina Wilhelm, unsere Korrespondentin in L.A. Mit ihr habe ich über das Marketing zum neuen Barbie-Film gesprochen, der heute in Deutschland startet. Und dann morgen auch bei dir in L.A., Katharina. Dann ganz viel Spaß beim Gucken.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.